Dritter Akt. Erste bis siebte Szene. Menschliche Krise des Despoten. Philipp sucht jemanden, dem er vertrauen kann.
Der dritte Akt steht ganz im Zeichen König Philipps. Die Szenen spielen daher in den königlichen Gemächern und seinen Diensträumen.
Als der dritte Akt einsetzt, hat man die Schatulle Elisabeths doch schon heimlich durchsucht und Briefe von Carlos dem König übergeben.
Ja, das stimmt. Philipp hat die ganze Nacht über den angeblichen Beweisen der Untreue seiner Gemahlin gebrütet. Nun ist er sich ziemlich sicher, dass sie ihn betrogen hat. Doch ein letzter Zweifel bleibt. In seiner Einsamkeit sucht er Bestätigung für seine Annahme.
In dieser Verfassung trifft er in der zweiten Szene auf den Grafen Lerma. Philipp sucht jemanden, der ihm die Wahrheit sagt. Jemanden, der ihm als Mensch begegnet und erfindet.
Einen Untertanen. Lerma kann ihm immer nur »Mein König« entgegnen. Er ist keine Hilfe für den König. In seiner Not schickt er in den folgenden Auftritten zunächst nach Alba und dann nach Domingo.
Die erzählen ihm natürlich etwas anderes.
Alba ist zunächst vorsichtig. Er möchte keinen Verdacht erregen, dass auch er hinter den Anschuldigungen stecken könnte. Erst als ihn der König in die Enge treibt, gibt er zu, von der Verbindung zwischen Elisabeth und Carlos gewusst zu haben.
Dabei erinnert er Philipp an die Vorkommnisse im Garten von Aranjuez, als dieser die Königin allein vorgefunden hat. Natürlich verschweigt er auch nicht, dass Carlos und Elisabeth miteinander verlobt waren.
Domingo treibt das Spiel zu weit. Er erklärt, dass er unter dem Siegel der Verschwiegenheit in der Beichte von dem Ehebruch erfahren habe. Am Ende behauptet er sogar, es gebe Gerüchte im Volk, Philipps Tochter sei von Carlos gezeugt worden.
Die beiden haben zu guter Letzt den Bogen einfach überspannt. Kein Wunder, dass Philipp ein Komplott vermutet. Er weiß doch um die Feindschaft zwischen den Höflingen und Carlos.
Philipp steckt in einer tiefen menschlichen Krise. Er ist umringt von Untertanen und machthungrigen Intriganten. Er braucht jemanden, dem er vertrauen kann. Dies wird zu Beginn des fünften Auftritts besonders deutlich, als er in einem gebetsartigen Monolog sagt:
»Jetzt gib mir einen Menschen. Gute Vorsicht. Du hast mir viel gegeben. Schenke mir jetzt einen Menschen. Du bist allein, denn deine Augen prüfen das Verborgene. Ich bitte dich um einen Freund.«
Und dabei stößt er in seiner Namensliste auf den Marquis von Posa. Stimmt? Wie kommt er jetzt gerade auf ihn?
Der Marquis ist zweifach angestrichen. Er zeichnet sich aber vor allem dadurch aus, dass er nicht versucht hat, sich beim König in den Vordergrund zu spielen. So machen es nämlich alle anderen.
Wie sehr der Despot menschliche Züge erhält, zeigt sich auch in den folgenden Szenen im Audienzsaal.
Der Admiral Medina Sidonia hat eine verheerende militärische Niederlage gegen England zu verantworten. Die Armada, die spanische Flotte, galt als unbezwingbar.
Normalerweise müsste er mit Verbannung oder Tod rechnen.
Aber Philipp zeigt sich unerwartet gnädig.
Schiller hat sich sehr viel Mühe gegeben, ihn in diesem Akt durchweg menschlich zu zeigen. Seine privaten Probleme quälen den König wie jeden anderen. Er hat aber als absoluter Herrscher keinen Menschen, dem er vorbehaltlos trauen kann.
Dritter Akt, zehnte Szene. Der Höhepunkt des Dramas. Geben Sie Gedankenfreiheit.
Der zehnte Auftritt des dritten Aktes ist der Höhepunkt des ganzen Dramas. Posa kann es in den vorangehenden Szenen gar nicht glauben, dass der König ihn zu sprechen wünscht. Er nimmt sich jedoch vor, trotz aller Risiken seine politischen Auffassungen darzulegen.
Somit treffen die beiden also mit ziemlich unterschiedlichen Erwartungen aufeinander. Philipp sucht einen Menschen, während der Marquis einen Staatsmann ansprechen möchte.
Posa gibt sich zunächst äußerst bescheiden. Er lehnt jegliche Gunstbezeugung des Königs ab. Philipp bietet ihm einen Posten seiner Wahl an, doch der Marquis bleibt standhaft. Mehrfach wiederholt er: »Ich kann nicht Fürstendiener sein.«
Und warum nicht?
Er entwirft das Bild eines unüberbrückbaren Gegensatzes zwischen Freiheit und Menschenglück auf der einen Seite und dem Zwang der absoluten Monarchie auf der anderen. Für Letzteres will er sich nicht hergeben.
Philipp vermutet doch zunächst, dass Posa ein Protestant ist.
Mit dieser Annahme liegt er aber falsch. Der Marquis bekennt sich zum Katholizismus. Die Zeit sei jedoch für seine Ideen einfach noch nicht reif. Offen bekennt er, er sei gefährlich, weil er über sich selbst nachgedacht habe.
Der König kann mit den Äußerungen des Marquis wenig anfangen. Er erkennt aber die Sprengkraft der vorgetragenen Gedanken. Ich verstehe nicht, warum er ihn überhaupt weiterreden lässt.
Irgendwie schafft es Posa, die menschliche Seite des Monarchen anzusprechen. In seiner gottgleichen Stellung sei der absolute Herrscher einsam und allein. Dies ist genau Philipps Problem.
Und so traut sich Posa, immer offener zu werden.
Offen, aber immer noch als Utopie formuliert er:
Sanftere Jahrhunderte verdrängen Philipps Zeiten. Die bringen mildere Weisheit. Bürgerglück wird dann versöhnt mit Fürstengröße wandeln, der karge Staat mit seinen Kindern geizen und die Notwendigkeit wird menschlich sein.
Bis er schließlich doch konkret auf die flandrischen Provinzen und Philipps Herrschaft zu sprechen kommt. Sein Plädoyer für die Freiheit gipfelt in den berühmten Worten:
Geben Sie die unnatürliche Vergötterung auf, die uns vernichtet. Werden Sie uns Muster des Ewigen und Wahren. Gehen Sie, Europäenskönigin, voran. Ein Federzug von dieser Hand und neu erschaffen wird die Erde. Geben Sie Gedankenfreiheit.
Posa entwirft hier das politische Ideal des 18. Jahrhunderts. Es sind die Gedanken der Aufklärung. Der Marquis ist gleichsam das Sprachrohr Schillers. Der ideale Staat ist für Schiller der aufgeklärte Absolutismus.
Die Ausführungen passen also eigentlich gar nicht in Philipps Zeit.
Nein, das tun sie nicht. Dennoch ist er beeindruckt von dem Gedankengebäude, das Posa entwirft. Er warnt ihn allerdings vor der Inquisition.
Ich denke, er ist auch beeindruckt von der Offenheit, mit der dieses Ideal vorgetragen wird. Von Duckmäusern und Intriganten, die die Wahrheit zurückhalten, hat er schließlich genug. Genau so jemanden, der ihm die Wahrheit offen ins Gesicht sagt, hat er doch gesucht.
Deshalb beauftragt er ihn ja auch mit der Untersuchung des angeblichen Ehebruchs von Elisabeth. Am Ende wird Posa also doch noch Fürstendiener.
Halten wir also fest. Obwohl beide mit unterschiedlichen Erwartungen in die Begegnung gehen, erreichen beide ihr Ziel. Der Marquis von Posa nutzt die Gunst der Stunde und trägt dem Despoten das Freiheitsideal des aufgeklärten Absolutismus vor. König Philipp findet in Posa den, zumindest scheinbar, aufrichtigen Menschen, den er zur Untersuchung seiner privaten Probleme braucht.